Hallihallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute Longlegs von Oz Perkins, der am 8. August in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ursprünglich war es mal der 1. August, das wurde jetzt verschoben um eine Woche, deswegen ist es jetzt der 8. August. Wir besprechen diesen Film heute zu dritt. Einer von uns ist vielleicht ein Mörder, vielleicht ist dafür jemand anders ein Detective, vielleicht bin ich aber auch gar nicht Manuel Neuer und rede einfach nur irgendeinen Quatsch zum Einstieg. Jedenfalls, ich heiße Schlogger und mit dabei sind heute Timo. Hallo Timo.
Moin.
Moin, auch dabei. Und Max. Servus, Max.
Ich bin der Mörder. Sorry.
Nein, nicht verraten. Oh, wir wollen doch gar nicht spoilern.
Kommen wir zum Fazit.
Also wir wollen das hier erstmal spoilerfrei besprechen, aber wahrscheinlich, denn das muss bei diesem Film sein, auch einen Spoilerteil einfügen. Aber bis dahin könnt ihr uns spoilerfrei zuhören. Und ich sage es noch ein paar Mal spoilerfrei, denn lieber Timo, kannst du uns mal spoilerfrei zusammenfassen, um was es in diesem Film überhaupt geht?
Mach ich gerne, Schlager.
Ja, sorry.
Ich versuche es zumindest. Also wer natürlich, ich schicke das ja noch immer gerne vor. Es gibt ja so ganz sensible Menschen, die sind bei dem Film, glaube ich, eh falsch. Aber die, also wenn ihr jetzt gar nichts wissen wollt, dann müsst ihr halt erstmal ausmachen, den Film gucken und dann wiederkommen. Aber ansonsten gibt es jetzt eine zumindest halbwegs spoilerfreie Inhaltsangabe. Es geht nämlich um die junge und unerfahrene FBI-Profilerin Lee Harker. Die wird gespielt von Micah Monroe. Die kennt ihr alle aus It Follows. Die wird erstmal Augenzeugin, weil ihr Partner bei einer Routinefahndung von einem Mörder umgebracht wird und daraufhin setzt ihr Vorgesetzter sie auf die Ermittlung an. Die bringen sie nicht nur in die Nähe des Killers und zwar gefährlich nah ran, sondern das lässt auch so ein bisschen ihre alte, ein bisschen ruhende Verbindung mit ihrer Mutter nochmal aufleben. Die haben also eine gemeinsame Vergangenheit, wie das mit Eltern ja auch meistens so ist, nur ist die irgendwie so ein bisschen merkwürdig krude. Da kommt man nicht so ganz hinter. Und so ist es dann so, dass nicht nur die Mutter von ihr kontaktiert wird, sondern auch, dass der Killer, nämlich dieser Longlegs, gespielt von Nicolas Cage, auch ihr zum Beispiel einen Brief hinterlässt oder Brief hinterlässt. Und jetzt kommt so peu à peu raus, dass da doch irgendwie eine tiefere Verbindung ist. Und mehr möchte ich an dieser Stelle erstmal nicht verraten.
Ja, super. Das hat doch wunderbar spoilerfrei gepasst. Danke dir. Ich als Horrorneuling hatte ja den Eindruck, dass es so einen kleinen Hype um Oz Perkins gibt und dass Longlegs heiß erwartet wird. Stimmt das denn da mein Eindruck? Wie geht's euch damit? Sag mal du, Max.
Also Hype um Oz Perkins würde ich nicht unterschreiben.
Yes.
Weil ich glaube, es gibt eher einen Hype um diese ganze Marketinggeschichte, beziehungsweise wie.
Ja, die kannst du auch gerne erläutern, wenn du möchtest.
Wie Longlegs halt einfach in die Medien reingeworfen wurde, nämlich erstmal so mit Blair Witch-artigen Schnipseln und komischen, kruden, verschachtelten, verzifferten Sound und True Crime Fotoschnipseln, bis dann die Trailer irgendwann mal ein bisschen länger wurden. Ich glaube, dass der letzte Trailer, den ich dann auch, glaube ich, gar nicht mehr gesehen habe, das war dann wahrscheinlich schon eher ein normaler. Also da würde ich jetzt dann sagen, das ist eher der Hype, weil man dann schon sagen muss, dass so eine Marketingkampagne zumindest in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eigentlich gar nicht so oft vorkam und richtig erfrischend böse und richtig erfrischend, ja, viel Spannung gemacht hat jetzt auf dem Film.
Ich würde da noch ergänzen wollen, dass wir reden ja heute, Stand 4. Juli, wir sind mal ganz transparent und ich habe in der Recherche heute nochmal bei den gerne auch Clickbait betreibenden Wikipedia-Kollegen geguckt und da finde ich einen Artikel von einem Autoren, der mit der Überschrift anfängt, der gruseligste Film des Jahrzehnts. Und ich bin leider schon so der Meinung, dass das ein sehr gehypter Horrorfilm ist, der doch allein schon so von diesen ganzen oberflächlichen Kennzahlen, also ich nehme als Beispiel, der hat jetzt aktuell 100% auf dem Tomatometer bei Rotten Tomatoes. Der wird über den grünen Klee gelobt, hat so einen, glaube ich, kleinen Festival-Run, startet ja auch in den Staaten schon am 12. Juli, also ist da schon ein bisschen früher zu sehen. Und ich bin ganz froh, im Gegensatz zu dir, Max, hatte ich nur diese kryptischen Trailer gesehen oder diese Teaser. Mehr wusste ich darüber nicht. Und irgendwann habe ich halt rausgefunden, dass Nicolas Cage damit spielt, was ich, glaube ich, gar nicht vorher hätte gebraucht. Also es ist schon, ich habe schon so das Gefühl, dass dem ein ganz schöner, einerseits ein Rucksack, andererseits ein ganz schönes Pack an Vorschusslorbeeren entgegengebracht wird. Und ich muss dazu sagen, ich bin gespannt, ob der Film das dann einlöst.
Okay, also du bist froh, dass du nicht diesen krassen Hype und die großen Erwartungen mitgeschleppt hast, sondern eher vorher ein bisschen offener damit reingehen konntest. Dass es dem Film ein bisschen schaden könnte, dieser Hype jetzt auf jeden Fall.
Ja, ich bin ja irgendwie in den letzten Wochen, Monaten kristallisiert sich das ja immer wieder raus, dass diese fucking Erwartungshaltung ja einen wirklich ganz, ganz häufig entweder einen Kinobesuch vermasselt oder einen vielleicht schlecht erwarteten Film doch ein bisschen besser erscheinen lässt, als er vielleicht am Ende des Tages ist.
Ja, klar. Und wenn dann hier so ein 100% Bewertung vorne her schwebt, da kann man ja dann gar nichts anderes als eigentlich nach unten enttäuscht werden im wahrscheinlichsten Fall.
Und ich glaube einfach, dass du dann ab einem gewissen Grad, wenn du, also ich finde es einfach schon zu viel. Du kannst im Marketing dich darauf verlassen, dass so ein Tomatometer gut aussieht, also die Certified Fresh, wenn das dann irgendwann kommt, macht sich immer gut. Die Trailer waren wirklich, also diese Teaser-Trailer waren richtig gut gemacht. Und irgendwann denkst du halt so, okay, diese Erwartungshaltung kann der Film gar nicht einlösen. Das ist so die Befürchtung, die ich zumindest bei Longlegs hatte.
Hm.
Ich muss jetzt noch ein bisschen kryptisch bleiben. Wir sind ja immer auch ein Spannungsbogen.
Genau. Wir werden ja unser Fazit auf jeden Fall auch haben. Aber habt ihr denn andere Filme von Oz Perkins gesehen? Also nicht als Schauspieler. Ich kannte ihn zum Beispiel nur aus Natürlich Blond. Da spielt er ja so eine kleine Deppennebenrolle. Aber die Filme von ihm habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr die gesehen? Wie sind die denn so? Also Die Tochter des Teufels oder I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Kennt ihr die?
Ich habe gar nichts gesehen.
Okay, also wir sind da alle. Oder du, Max?
Ich kenne Pretty Thing, den habe ich jetzt vor kurzem ein zweites Mal angeguckt. Also eben auch, als Vorbereitung jetzt auf den Cast hier. Ist gelogen, aber ich behaupte es einfach mal.
Warum nicht?
Gut, Streber.
Ja,
und diesen Gretel und Hänsel habe ich, ja, keine Ahnung, wann kam der raus? Der war, glaube ich, während der Pandemie irgendwie.
2020 meine ich, ne?
Die habe ich beide gesehen und die sind doch mehr artsy. Das ist Artsy-Horror und ich glaube, dass das jetzt der erste Film von ihm war, der tatsächlich, klingt jetzt blöd, aber der ist einfach, der ist straighter hier.
Okay, aber Azi, also der Film hat ja schon so eine eigene Ästhetik, die er mitbringt. Würdet ihr das auch so sehen? Beziehungsweise was macht diese Ästhetik aus?
Mit Azi meine ich also dieser Pretty Thing, der wirkt eigentlich so als, ja, wie so ein Fotoalbum und im Hintergrund ist immer so ein Voice-Over, das ein Gedicht vorliest, so mit viktorianischer, gotischer Romantik gespickt. Und dieser Gretel und Hänsel, der ist ähnlich. Der hat irgendwie der hat eigentlich so wirklich keine Handlung, würde ich jetzt sagen. Aber dafür hat er ziemlich krasse Bilder. Also sehr, sehr krass übersteuert. Ich würde sagen, in dem Film hat der liebe Herr Perkins auch seine Vorliebe für die Farbe Rot entwickelt, die er dann in Longlegs schön brav weitertreibt. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, jemand, dem ist das Visuelle schon sehr wichtig.
Ja. Aber ich, trotzdem, klar, wir haben ja mit Erwartungen gesprochen, aber ihr wart neugierig und hattet Bock auf den Film, oder?
Ja, also wie gesagt, du bist natürlich erstmal in dieser Filmwelt und Bubble von sowas angezogen, wenn du mal nicht diese typischen 3,5-minütigen Trailer siehst, die Struktur des Films haben. Du weißt am Ende, wie der Film abläuft, du guckst halt nur noch dann die quasi Extended-Version des Trailers. Das war hier zumindest in meinem Fall schon so, wenn du so an Cloverfield erinnerte Trailer hast, wo du halt nicht viel siehst und so eine Posterkampagne hast, die auch nicht so viel preisgibt. Das war schon im Marketing relativ cool gemacht. Das muss man auch sagen, dass der doch eher kleine Verleiher in Deutschland, ja auch in Amerika. Ich meine, wir haben den Film ja alle drei gesehen und da sind ja irgendwie, ich würde mal sagen, ein halbes Dutzend an Produktionsfirmen beteiligt. Das heißt, es ist jetzt ja schon nicht gerade großartig budgetiert, was Marketing angeht. Und dafür haben sie es echt gut gemacht. Und ich hatte durchaus richtig Bock auf den Film. Obwohl ich, wie gesagt, von Oz Perkins noch nichts gehört hatte, außer dass ich weiß, dass das der Sohn von Anthony Perkins ist. Und das ist genau schon alles.
Ja, es war auch durch die Trailer, ich hatte total Angst. Ich hatte auch einen Albtraum vor der Sichtung, also in der Nacht bevor der Pressevorstellung, weil die durch diese Teaser so dieses amerikanische Wort eerie, also so eine unheimliche Atmosphäre. Der hat schon klar gemacht, der hat nicht viel klar gemacht, um was es inhaltlich geht, aber schon direkt klar gemacht, dass da so eine gruselige Atmosphäre herrscht. Und die hat mich schon, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, schon gepackt, weil ich schon dachte, okay, was gucke ich da morgen an? Ich meine, ich bin ja auch ein Schisser, aber da war ich schon direkt, ich war schon im Vorhinein angespannt. Und ich muss sagen, dass, bevor wir jetzt weiter ins Eingemachte gehen, diese Atmosphäre, die hat der Film auch wirklich abgeliefert, fand ich. Also ich war auch während des Films relativ viel angespannt.
Ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, das ist für mich auch schon fast das größte, die größte Qualität dieser Film, die dieser Film hat. Wenn ich jetzt Max richtig verstanden habe, ist ja so dieses Gretel und Hänsel-Ding so ein bisschen experimentierfreudiger gewesen und eher auf der visuellen Ebene überzeugend. Und den anderen, wie heißt der?
Pretty Thing.
I am the pretty thing that lives in the house.
Okay, und der ist dann erzählerisch schon so ein bisschen mehr.
Nee, der ist, was heißt erzählerisch? Also sagen wir es mal so, der Pretty Thing ist tatsächlich, der ist so, als hättest du irgendwie so eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe verfilmt oder sowas. Und du hast immer eine Offsprecherin im Hintergrund. Und der ist, ihr kennt ihr von David Lowery A Ghost Story?
Mhm.
Ich würde ihn damit irgendwie vergleichen. Der ist so ein ganz, ganz langsamer Geisterhausfilm.
Also mit dem Wissen, das ich vorher nicht hatte. Ich finde schon, dass jetzt er es hier über einen gewissen Teil des Films schon hinbekommt, diese Melange aus tollen Bildern, einer unheimlich atmosphärischen Angespanntheit und einer doch zumindest interessanten Geschichte, dass er das gut vereinbart. Aber ich will jetzt nicht schon in den Pool pinkeln, aber für mich löst er das am Ende halt nicht komplett ein. Und das ist dann schon ein bisschen schade, weil ich bin jetzt nicht so der ultimativste Schisser, gerade bei solchen Dingen. Ich fand auch eher, dass das ein Thriller als denn ein Horrorfilm ist, aber da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Aber ich fand so die Stimmung, die er aufmacht, also es ist wirklich, du hast in jeder Szene das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passieren kann. Und das ist eine Stimmung, die kriegen nicht viele hin. Da gucke ich mal so in die Richtung David Lynch, der das auch immer ganz gut machen kann, dass du immer das Gefühl hast, die Katastrophe, die ist um die nächste Ecke und du rechnest noch gar nicht damit. Also da muss ich schon sagen, da hat Oz Perkins für mich eine gute Arbeit abgeliefert. Ich weiß nicht, ob er es in allen Teilen konnte.
Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich hier in allen Teilen des Films meinst du. Aber was du gesagt hast, da können wir direkt drauf reinspringen. Also dieses, da kann jederzeit was passieren. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen an It Follows erinnert, weil er hat eine starre Kamera, die viel abdeckt. Irgendwie ist es so breit gezogen an den Rändern und eine lange Flucht nach hinten, sodass du irgendwie immer in den Hintergrund gezwungen bist zu gucken und immer guckst, okay, kommt da jemand die Straße lang? Ist da jemand am Fenster? Steht da jemand im Wald? Das macht ja auch viel an der Atmosphäre aus. Und eben auch dieser Soundtrack, den er hatte dazu. Dann spielt er ja auch mit Format. Also er ist am Anfang ja 4:3. Da ist so eine Art alter Film wird am Anfang abgespielt, wo ein Auto zu einem Haus fährt und das war
8mm-Style.
Ja, genau, 8mm-Style. Und da dachte ich schon, das ist ja erst der Anfang des Films, wo ich schon kurz dachte, okay, ich bin gespannt, wie gruselig dieser Film tatsächlich wird. Ich war schon super angespannt, hoffentlich erschrecke ich mich nicht. Und original ein paar Sekunden später habe ich mich richtig laut erschreckt, weil da so eine Art Jumpscare kommt, weil ganz schnell eine Figur ins Bild geschnitten wird. Und das passiert noch zweimal oder so im Film. Und das hat mich dann direkt gepackt. Aber Timo, du saßt ja 5 Sitze weit weg von mir. Du meintest, du hast mich nicht gehört, wie ich da kurz gekrischen habe, oder?
Nee, ich hab ja nur immer manchmal rübergelinst, um zu gucken, wie viel sieht sie denn von dem Film eigentlich? Kann sie da überhaupt am Ende dazu was sagen?
Hier petzen kannst.
Ein Spaßball.
Ich hab irgendwann tatsächlich meine Brille weggemacht, damit ich die Hände besser vors Gesicht halten oder ans Gesicht halten konnte. Also ich habe fast immer hingeguckt. Es gibt, da können wir auch gleich dieses Thriller-Fass aufmachen. Also man wurde ja durch die Atmosphäre und auch durch diese, die du schon in deiner Zusammenfassung Täter-Detective-Verbindung aufgemacht hast, erwähnt hast, wird man ja schon so ein bisschen eher in die Richtung Schweigen der Lämmer oder vielleicht auch Sieben erinnert. Und diese Atmosphäre bringt der Film so ein bisschen mit und hat dann hier und da kleine Horror-Spitzen, würde ich jetzt sagen. Und er hat auch, ich kann mich jetzt an eine gewaltvolle Szene erinnern mit Nicolas Cage und da habe ich auch die ganze Zeit weggeguckt. Da habe ich kein bisschen hingeguckt, habe mir aber von euch sagen lassen, dass das ziemlich gut aussah vom Handwerklichen, oder?
Welche?
Ja, das klingt immer so komisch bei sowas. Na, wir bleiben jetzt ein bisschen kryptisch, Max. Das machen wir im Spoilerteil. Wir wollen ja nicht spoilern, wie Thilo Kuso-Johann immer so schön sagt. Ich bin da echt voll bei dir. Ich finde allein schon von diesem Setting her, junge FBI-Profilerin, hatte ich Clarice Starling-Vibes, die dann so von ihrem Boss so ein bisschen an die Hand genommen wird, der Boss aber ein bisschen netter ist als jetzt Scott Glenn in Das Schweigen der Lämmer, der sie so ein bisschen auch mit seiner Familie nochmal bekannt macht. Ich tue mir mit vielen Sachen im Film aber sehr schwer. Und das ist unter anderem auch diese Figur der Lee Harker. Also ich finde, Micah Monroe, ne, wir kennen sie nun wirklich alle aus It Follows, macht ihre Sache rein auf der handwerklichen Ebene, macht sie das alles toll. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich dann aber echt erst im Spoilerteil erwähnen kann, die mir das so ein bisschen verleiten, diesen Film richtig toll zu finden und richtig zu folgen. It Follows und dem Film zu folgen. No pun intended, das war nicht beabsichtigt.
Timo und kein pun intended, das glaube ich aber nicht.
Nee, das war wirklich nicht. Also ich habe mir den auch nicht so zurechtgelegt.
Okay.
Und ich finde halt, der Film stellt sich selber so ein bisschen, also du hast völlig recht, diese ganze Atmosphäre, diese ganze Bildtechnik, die er nimmt, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Slowburner genommen, dass du so das Gefühl hast, die Kamera steht so ein bisschen eigentlich, wo sie gar nicht stehen soll, und sie steht da aber immer mit Absicht, dass du nicht alles einfängst und immer das Gefühl hast, oh, da hinten ist irgendwas, irgendwas kommt da, und manchmal kommt gar nichts und manchmal kommt aber doch was. Und da finde ich es ganz cool, weil er doch, wie du ja sagtest, ein paar Mal auf so akustische Jumpscares setzt, die dann gar nicht so Jumpscares im klassischen Sinne sind, dass er aber ansonsten das relativ beiseite lässt. Das fand ich gut. Nichtsdestoweder finde ich gerade so, dass er am Anfang mir zumindest weismachen wollte, das ist so eine Profiling-Nummer, dass es wirklich ermittelt wird. Und das macht der Film halt leider nicht. Also es wird halt wirklich nicht ermittelt, weil es ist relativ früh alles klar. Und das fand ich ein bisschen schade. Mhm.
Siehst du das auch so, Max?
Nee. Also beziehungsweise ich sehe schon, dass da nicht ermittelt wird in dem Fall, es ist kein Sieben. Also Sieben wird mehr ermittelt, Punkt. Also für mich ist es so, dass das, was du gerade so als schade bezeichnet hast, finde ich die große Stärke des Films, dass er am Ende, beziehungsweise, dass er sich von einem Thriller, der so ein bisschen nach Twin Peaks riecht, sich irgendwann mal in so einen Horror-Film verwandelt, der dann schon fast ein paar oder sogar starke Mystery-Anteile irgendwie hat. Und
ja, ja.
Das finde ich eigentlich ganz gut, dass der Film sich da verwandelt.
Aber es hat ja von Anfang an, dieses Übernatürliche schwingt ja direkt von ihrer ersten Szene an mit, weil sie so eine Art Intuition hat, die sie
ja,
so ein
gut,
bisschen
leitet. Ja gut, aber die hast du ja nur bei der Figur, und die wird dir ja nicht, also der Film zeigt sie dir ja nicht, dass das die Realität des Films ist oder des Settings, sondern es wird ja immer nur von irgendwelchen Figuren, von ihrem Chefermittler irgendwie erwähnt, dass er sie halt, ihre Fähigkeiten, also was sagt er immer, sie ist psychic, also sie hat da übernatürliche Fähigkeiten, und dass er sie deswegen mit ins Boot holt. Das sind ja Dinge, die von außen an sie herangetragen werden. Aber der Film, er bekommt dann irgendwann mal einen Punkt, in den die Zuschauenden dann auch wirklich merken, okay, da spielt so eine Mystery-Komponente tatsächlich eine Rolle, die wichtig ist. Aber das ist eben auch der Punkt, wo ich sage, dadurch wird es für mich nicht zu so einer Schweigen der Lämmer 30 Jahre später Kopie, sondern ja, dafür wird es für mich halt ein eigenständiger Film und kann deswegen auch, ja, also ich meine, wenn Timo vorher in den Pool gepinkelt hat, dann hole ich jetzt wieder raus. Ich nehme es mit nach Hause und tue es in eine Vase. Schön, okay. Weil für mich ist es tatsächlich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, bisher mein Film des Jahres.
Oha. Das finde ich doch toll, dass wir hier so verschiedene Pole haben. Ja. Aber ich möchte, damit es hier nicht zu lang wird und wir noch im Spoiler-Teil noch gut reden können, noch ganz kurz hier spoilerfrei, wie hat euch denn, ich weiß nicht, ob es spoilerfrei geht, aber wie fandet ihr denn, wir haben jetzt über Michael Monroe geredet, und wie fandet ihr Nicolas Cage?
Also ich finde es wirklich schade, dass er irgendwann im Marketing herausgeholt wurde. Ich wusste, dass er ihn produziert, das war mir klar. Mhm. Aber als irgendwann auch er auf den Postern auftauchte und anscheinend ja auch in irgendwelchen Trailern schon zu sehen war, ich finde, damit stellt sich der Film am Ende selber, oder die Trailer zumindest im Marketing, hat es das gebraucht? Ich finde
nein,
nicht.
Hätten so geil den Sieben-Effekt haben können.
Ja, genau, das hatten wir, glaube ich, auch nach der Vorstellung schon einmal besprochen, weil das irgendwie schade ist. Also na klar, also es ist ja keine Killer-Hatz, weil alles relativ klar ist, und dennoch versucht der Film, und deswegen sage ich auch mit Absicht, er versucht, so ein Mysterium aufzubauen, Das schaffst du aber nicht, wenn du in 3 bis 5 Rückblenden immer nochmal Sachen auserklärst und auserzählst und das so klar machst, was hier abläuft, sodass das kein Mysterium ist, sondern du erklärst es eigentlich alles zu Tode und am Ende sitzt du halt da und denkst, ach so, das ist es. Na gut, ja.
Max, wie fandest du denn seine Maske? Also die sah ja schon recht billig aus. Meinst du, das war Absicht?
Dass es so billig aussah, ne, das sah halt aus wie eine Mischung aus Ozzy Osbourne so und Harald Glöckler, keine Ahnung. So.
Mit der Krone drauf, der Harald.
Ich glaube tatsächlich, dass der dann, also was auf jeden Fall sein Aussehen unterstützt hat, ist die Performance, weil, also ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon lange nicht mehr so ein komplett aus der Welt gefallenen Charakter gesehen wie den, wo es dir halt überhaupt nicht weißt, wann hat der eigentlich seinen Verstand verloren, also tatsächlich ist es mir eigentlich auch scheißegal, ob da jetzt Nicolas Cage den spielt oder was weiß ich, Walter Hildebrand, das ist... Die Figur muss passen, weißt du, und dann, also ob da jetzt, also für mich hat das gar nicht so den Hype jetzt gemacht, oh, da ist wieder ein Nicolas Cage Film oder sowas. Ich bin, Nicolas Cage ist mir eigentlich egal, so als Köder.
Oh, okay.
Ich okay, mag, das heißt ich aber mag ja, Nicolas Cage und ich mag Dream Scenario ist auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Und ich finde auch, dass der in sehr vielen guten Produktionen jetzt wieder mitgespielt hat. Und ich mag ihn auch, wie er es Schauspielern angeht, aber ich brauche den nicht, dass er mich jetzt ins Kino ködert. Ich hätte Longlegs auch angesehen, wenn Longlegs von, was weiß ich, meiner Schwester gespielt worden wäre, die nicht existiert. Aber egal.
Ja, aber das heißt ja, das ist doch das Gute, dass du auch zufrieden bist mit Nicolas Cage. Du meinst, Hauptsache die Performance stimmt, der wird gut dargestellt und das macht er dann für dich. Ja. Timo spricht ja eher, oder ich vielleicht auch, was es für ein cooler Effekt gewesen wäre, dass du den Schauspieler nicht erkennst, weil er ja so eine Maske hat, so eine künstliche, und es dann irgendwie cool gewesen wäre, dann im Film rauszufinden, hä, den kenne ich doch, das hätte wäre irgendwie ein nicer Effekt gewesen.
Ja, aber wobei auf der anderen Seite, dann hättest du dann, bist du dann, wärst du dann wahrscheinlich wieder gewesen, die erste Hälfte ist der schweigende Lämmer und die zweite Hälfte ist John Doe von 7. Also, wie du das machst, machst du es falsch. Von dem her.
Ja.
Ich, also, sagen wir es mal so.
Aber es ist schon wichtig, dass, ich finde schon.
Diese Gimmicks.
Ich finde schon, dass es Nicolas Cage, es ist ja eine Nicolas Cage Performance. Es ist ja.
Ja, ist es das? Ist es eine Nicolas Cage Performance?
Also, ich habe nämlich die Kritik gehört, dass Nicolas Cage nämlich als negativer Marketing-Trick auch wirken könnte, weil er eben so hohl dreht, dass es so ein bisschen von der Story wegnimmt. Dass es halt ein cageiges Meme, da müssen wir drüber schreiben, Ding ist, was so ein bisschen wegnimmt von der Atmosphäre und von dem Film an sich. Aber den Eindruck hattest du, Max, dann zumindest nicht. Und nicht du auch. Und du auch nicht.
Ich auch nicht. Ich finde, und jetzt mal Butter bei die Fische, es ist immer schön zu sehen, wenn Nicolas Cage investiert ist. Und das ist ja, also ist ja wie nur Kinski, wenn brennt wie Kinski, Cage wird das wahrscheinlich dasselbe sagen. Der ist ja immer mit 130% dabei. Es ist halt schön, wenn das Ganze in einem besseren Film als irgendwelchen Direct-to-Video-Produktionen endet. Und das ist ja definitiv der Fall. Ich finde, die Szene, über die wir im Spoiler-Part noch sprechen werden, die ist sehr einnehmend. Du hast wirklich das Gefühl, der ist nicht ganz dicht. Und er ist auch nicht ganz dicht, das muss man an dieser Stelle sagen. Und das kann halt wirklich, ich glaube, so richtig Verrücktes spielen können nicht so viele in Hollywood. Und das kann halt Nicolas Cage total gut. Ich mochte seine Szenen. Ich finde, dass er ein bisschen früh auf der Bildfläche erscheint. Aber ansonsten Nicolas Cage, großartige Performance. Ich fand ihn in Dream Scenario ebenso wie du, Max, auch richtig stark. Ich würde mich freuen, er will ja seine Schauspielkarriere so langsam ausklingen lassen und eher so in den Serienbereich eintauchen. Ich fände es schade. Also,
schau mal, halt mehr Serien.
Ja, du weißt doch, wie ich zu Serien stehe. Zu viel, zu viele Staffeln, zu viele Folgen, keine
Zeit. Ich glaube, da finden wir dann den Schnittpunkt.
Ja, Miniserien wäre super.
Ja.
Könnt ihr zwei denn, bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil tauchen, ein kleines Fazit geben, damit alle Leute, die wirklich nicht gespoilert sind, dann danach ausmachen können?
Ja.
Oder geht es nur mit Spoiler?
Okay, ich kann das.
Okay. Du kannst es, okay, dann machst du doch, Timo, dein Fazit jetzt und Max, du machst es dann am Ende.
Es wird natürlich dann auch ein bisschen unterfüttert noch im Spoiler-Part.
Ich kann's doch auch.
Du hast doch nie gesagt, Schnucki.
Ich lüg doch immer.
Ach so.
Oh, okay, du bist doch der Mörder. Okay, Timo, dann mach du bitte mal ein Fazit, dann kann so lange Max überlegen, was er jetzt eigentlich sagt.
Der alte Vertriebler, er lügt nie. The Wolf of Ismaning. ich muss sagen, ich bin aus Longlegs, der ja wirklich als der Horror-Hype-Film des Jahres so ein bisschen daherkommt, bin doch am Ende sehr ernüchtert und enttäuscht gewesen. Ja, ich weiß, es ist die vermaledeite Erwartungshaltung, aber ich finde auch, dass der Film einiges dafür tut, dass diese im Laufe des Films immer weiter nach unten sinkt. Also mit zunehmender Spielzeit, wir haben knapp 101 Minuten, glaube ich, auf der Uhr. Ich fand es nicht langweilig, ich fand ihn spannend bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann läuft es auf eine Auflösung hinaus, die man wirklich sehr lange erahnen kann, die dann noch so zwei, drei Sachen hat, wo man denkt, okay, machen sie es jetzt wirklich? Und dann ist es für mich am Ende wirklich so eine Azi-Fazi-Variante von eine Mischung aus Schweigen der Lämmer, 7, Annabelle und diversen anderen James-Warren-Horrorfilmen. Sounddesign, Optik, Schauspieler, kleiner Cast, übrigens auch sehr schön, dass der Film nicht so ganz klar macht, in welcher Zeit er spielt. Man sieht mal im Hintergrund mal so ein Bill Clinton-Anlitz, das heißt, es muss wohl zumindest in der Phase zwischen 92 und 2000 sein. Es gibt wenig Handys, es gibt noch Beeper, wie man sie so früher kannte, und Telefonzellen. Wirklich positiv aus der Zeit gefallen, ähnlich wie Axel F. jetzt vor kurzem bei Netflix. Aber ansonsten für mich doch irgendwie eine ernüchternde Kinoerfahrung, leider Gottes.
Okay, dankeschön. Max, möchtest du jetzt dein Fazit ziehen oder nach dem Spoilerpart?
Ja, natürlich jetzt, weil ich muss ja hier schon alleine als Konterpart vom Timo hier wirken, damit die Leute ins Kino reingehen. Nee, also bei mir hat's komplett gefruchtet. Gut, wer mich nicht kennt, dem sei gesagt, also das sind halt tatsächlich die Filme, auf die ich warte. Für mich hat der geliefert, weil ich bin auch mit extremer Anspannung ins Kino gegangen und die hat sich dann aber auch dann durch den Film durchgezogen. Also ich glaube, ich bin zwei, dreimal so kurz vor Schnappatmung gewesen, weil ich einfach vergessen habe, Sauerstoff in mich reinzupumpen, weil ich einfach gefesselt war. Und deswegen würde ich behaupten, dass der Film also auf mich gewirkt hat, wie die ersten 15 Minuten, also hätte man Midsommar die ersten 15 Minuten auf den ganzen Film gestreckt, so der Film ist einfach böse, das ist er. Der ist einfach in jeder Phase in jedem Pixel ist der böse und ich liebe das. Ich mag böse Filme. Und deswegen gibt's für mich hier ein ganz klares Geht rein, wenn ihr euch danach ein bisschen schlechter fühlen wollt.
Das ist doch mein Stichwort. Ich hasse es, wenn ich mich schlecht fühle durch Filme. Das mag ich nicht. Ich wollte den Film mal trotzdem sehen, weil ich leider auch unendlich neugierig bin. Und was ich schon vorher gesagt habe, also ich fand, dass der Film auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre mitbringt. Durch die Stimmung, die Optik, den Sound, durch die Story, durch die Schauspieler. Die Atmosphäre ist großartig. Ich war die ganze Zeit konstant angespannt. Sehe es aber, also ich bin so ein Mittelding zwischen euch. Das fand ich toll. Ich mochte das eben sehr gerne. Sehe aber auch, dass bei der Story, vor allem gegen Ende, da war ich dann auch so, was musste das jetzt sein? Und da wurde ich dann so, dass man, kennt ihr das, wenn man so in diesen Logikkritik-Modus verfällt und dann so Fehler sucht?
Oh ja.
Und das ist nie so gut für einen Film. Mhm. Trotzdem würde ich ihn aber, finde ich es einen sehr guten Film, weil er eben diese wirklich anspannende Atmosphäre mitbringt. Und das spricht dann auch für, dass es ein Horrorfilm ist und nicht nur ein Thriller. Und das hat mir bei dem sehr gut gefallen. Das heißt, von mir kommt so eine halbe Empfehlung. Und da springe ich gut zwischen euch, finde ich, und bin hier jetzt einfach ein Ausgleich.
Wunderbares Team.
Ein wunderbares Team. Gut, wir wollen aber, der Drang zum Spoilen ist da. Das heißt, wer jetzt nicht gespoilt werden möchte, der hat hiermit unsere Empfehlung, Nicht-Empfehlung, Mittel-Empfehlung und kann damit machen, was er möchte.
Einmal nur ganz kurz, weil ich genau das befürchtete, dass das rüberkommt. Also eine Nicht-Empfehlung ist das meinerseits auch nicht, weil das ist wirklich, also ich finde ja, das ist ein kleiner Verleiher, kleiner Film, sowas immer unterstützen und ins Kino gehen, weil das kommt wirklich, also ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass der bei mir in der Stadt zum Beispiel gar nicht läuft, weil der einfach zu klein ist. Und das ist schade, weil dafür ist er wiederum zu gut gemacht. Aber er ist halt für mich am Ende erzählerisch nicht gut genug.
Und er ist halt overhyped. Die Erwartungen sind halt so krass. Wenn du den jetzt ohne Erwartung, ohne Hype gesehen hättest, wäre man halt überrascht gewesen, weil die Atmosphäre so krass gepunktet hätte über der Story oder so.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu dem.
Genau. So, jetzt zum Spoiler. Also ihr habt jetzt von uns gehört, wer nicht gespoilert will, der macht jetzt bitte aus. Ab jetzt hier Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Okay, dann Sollen wir direkt auf die Tischszene zu sprechen kommen? Oder wollt ihr erstmal über...
Du fängst immer gleich mit dem Filetstück
an. Ja, mit dem Filetstück direkt, weil ich es ja nicht gesehen habe.
Du musst dir erstmal erzählen, was da passiert ist, sonst weiß ich es schon.
Genau, wir sind da, soweit ich das weiß, wir sind ja hier im Verhörraum. Longlegs wurde gefasst. Er sitzt hier der Detective-Frau, ich weiß gerade ihren Rollennamen nicht mehr, Micah Monroe gegenüber. Und
Lee Harker heißt
Lee Harker und sagt halt hier,
wir
ja...
Wir befinden uns am Ende des zweiten Aktes.
Genau, der Film ist auch in so drei Akte eingeteilt, haben wir nicht gesagt, ist aber auch irrelevant, weil man gefühlt immer vergisst,
bitte
wie die...
dringend aufhören, diese Kapitelstruktur ein. Ich hasse das, ich mag das nicht mehr sehen.
Und dann sagt er ihr irgendwas, habe auch schon vergessen was, und begeht halt Selbstmord vor ihren Augen, weil er seinen Kopf vor ihr auf dem Tisch zermanscht. Und da habe ich mir die Ohren zugehalten, weil Sounddesign fickt mich auch teilweise richtig. Und er hat dann eben so ein zermatschtes Gesicht. Irgendjemand hat nach dem Kino gesagt, es hat ihn an einen Granatapfel erinnert. Wie fandet ihr denn die Practical Effects hier?
Gut, also saftig.
Saftig.
Die Szene kommt ja auch so, kommt einem Schlag in die Magengrube klar, kommt es gleich, weil du dir natürlich denkst, jetzt haben sie ihn gefasst. Jetzt kann ja eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Das ist so wie im Tatort, so um halb zehn passiert nichts Schlimmes mehr. Ja, denkst du? Dann kommt ein Hey, Selten! Und dann weißt du, okay, der Typ ist halt wirklich komplett durch, wenn du es vorher noch nicht verstanden hast. Sehr eindringliche Szene, tolle Szene. Auch da wieder für mich eher Schweigende Lämmer-Vibes, große Verhöre. Ich glaube, vorher geht sie noch durch so einen kleinen Gang an Zellen vorbei. Da hatte ich halt wirklich Clarice-Vibes. Die Szene für sich genommen toll. Nicolas Cage hier wirklich tolle Performance. Da finde ich auch, schafft es Perkins ganz gut, diese Figur nicht überzuerklären. Aber er hält das leider nicht. Er versucht so ein bisschen Lynch-esque im Dunkeln zu bleiben, was du nicht so gerne magst, Schlogger. Das fand ich ganz cool. Aber am Ende hatte ich das Gefühl, er traut sich selber nicht so ganz über den Weg und möchte doch lieber noch durch Rückblenden, durch neuen Input, durch immer wieder gleichen Input für mich dann am Ende, will er das doch noch erklären, was diese Longlegs-Figur dann irgendwie ausmacht, was sie so wahnsinnig und ja, wer Hey Satan sagt, ist ein Satanist, also warum der so ein okkulter Typ ist.
Aber Moment, ich muss ja auch wieder ein Missverständnis, so wie du mit deiner Lichtempfehlung. Also ich liebe es, wenn ein Film mir nicht alles erklärt. Ich liebe es, wenn man seinen Zuschauern zutraut, selber Dinge zu verstehen, wenn du nicht einen ewig langen Zoom auf einen wichtigen Gegenstand brauchst, sondern der liegt halt irgendwo im Hintergrund, keine Ahnung.
Bling, bling, guck mal, ist wichtig.
Ja, aber Lynch ist nochmal eine andere Kategorie, aber wir müssen, bevor ich hier anfange über Lynch zu lästern, da kriege ich ja nur Haue von euch.
Also Lynch ist manchmal einfach nur faul, finde ich, muss ich sagen. Also manchmal, also jetzt nehme ich mal, weil wir da, jetzt hole ich kurz
auf.
Mulholland Drive ist toll, in zwei Strukturen einzuteilen. Warum? Ja, das ist so Lynch-esque. Nein, weil nach zwei Dritteln das Ding zu CBS ging und die haben gesagt, nee, ich glaube, wir bezahlen den Rest doch nicht mehr. Und dann musste sich Lynch halt neue Geldgeber suchen. Deswegen fühlt sich der Film halt auch an wie zwei. So, with that being said, Max, wie geht's dir mit der Matsche?
Mit Mulholland Drive, den liebe ich auch.
Ja, ich mag ihn auch, das ist nicht das Thema. Aber was ist mit Granatapfel-Cage?
Also Granatapfel-Cage, ja, das ist jetzt so ein Ding, ich glaube, das ist so immer diese, das sind diese Szenen, über die dann am Ende die meisten Leute reden, weil sie halt die grafischsten sind und dadurch visuell auch wahrscheinlich sehr eindringlich. Wobei ich da tatsächlich eigentlich eher die Art und Weise, wie er dann geschnitten ist, besser fand, dass man dann zu ihr zurückschneidet und sieht, wie praktisch sein Gehirn an ihr vorbei und auf ihr landet.
Ja, genau.
Was ich dann spannender finde. Aber so, sie ist schon herausragend in der Hinsicht, dass es halt irgendwie so ein kleiner Höhepunkt ist, aber es ist jetzt nix, also wenn das jetzt das Einzige gewesen wäre, dann wäre ich tatsächlich enttäuscht gewesen. Ich mag die Gewalt eigentlich lieber, wenn ich sie nicht sehe. Mhm.
Ja, wie zum Beispiel diese Leichenfamilie, die da unter einer Decke liegt. Und dann wird sie, ich habe gehört, dass man was sieht, aber ich habe da auch die Augen zugemacht, als jemand sagt, okay, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie diese seit Wochen hier liegende, verwesende Familie aussieht. Dachte ich, nö, muss ich nicht hingucken, da hat mir Sounddesign gereicht, weil du hast dieses Madenkriechgeräusch gehabt. Auch schon total ekelhaft. Aber hätte mir gereicht, wenn man nur dieses Geräusch zeigt und nicht Bild dazu.
Ja, also was mich tatsächlich immer, was mir bei dem Film wahrscheinlich hat deswegen das Marketing bei mir auch so gut funktioniert, da gibt's ja irgendwie so Bilder, die dann immer wieder eingestreut werden von, dass man da bloß ein Kinderbein unter einer Decke vorlugen sieht bei so Tatortfotos oder sowas. Das sind so Dinge, die mich dann mehr schockieren. Und was mich dann auch mehr eingenommen hat, das sind dann so diese ganz intimen Momente, die sie dann irgendwie hat, wenn's die Hauptfigur irgendwie so allein auf verlorenem Posten. Da gibt's irgendwann mal so eine Szene, wo sie in der Halle am Telefon, wie nennt man die, an der Telefonzelle steht und mit ihrer Mutter telefoniert und die irgendwie sagt, ja, es ist alles gut, ich bin ein bisschen überarbeitet, bla 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 bla. Und da wie dann so diese Sachen finde ich eher sexy.
Ich glaube, dass das ein Film ist, und das haben wir auch schon drüber geredet, den man zweimal oder mehrmals gucken muss. Dass der was davon hat, dass es ein Film ist, den man mehrmals gucken kann und mehr dann reindeuten kann mit dem Wissen, was man hat, weil auch mehr schon gezeigt wird. Ich habe nämlich zum Beispiel die Vermutung, ja. Sie kommt ja am Anfang, kriegt sie ja so einen Intuitionstest, und da werden ihr so willkürlich irgendwelche Formen und geometrische Figuren gezeigt. Das war noch am Anfang des Films, wo man auch nicht ganz wusste, was ist das für eine Welt, in die dieser Film spielt. Mal abgesehen, dass du nicht weißt, wann er spielt. Du wusstest auch nicht, wie viel Übernatürliches ist das, eine reale Welt. Und das wirkte für mich irgendwie ganz weird und irgendwie aus einer anderen Welt. Das macht er ja nicht weiter, ist dann schon in der realistischen Welt. Aber diese Form, die sie sieht, meine ich in späteren Szenen gesehen zu haben. Also, dass du hier abstrahiert schon vorgegriffen siehst, was später im Film passiert. Und das fände ich ziemlich cool.
Ja, dafür bin ich immer zu doof. Das sehe ich im ersten Sichten immer gar nicht.
Zu langsam im Gehirn. Glaub,
ja, sowieso. Also, ich glaube, der Punkt ist sogar ganz valide. Ich glaube, der kann durchaus, also ich habe auch Lust, den nochmal zu gucken, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ja auch diese für Erwartungshaltung, jetzt weiß ich ja, worauf ich mich am Ende des Tages einlasse. Nämlich, wie ich schon im doch Non-Spoiler-Fazit gesagt habe, für mich hat das dann am Ende doch, weil das auslösende Element ja doch ein bisschen, jetzt nicht beliebig, ja doch so ein bisschen Horrorfilm Standardware ist. Ich habe mir das am Ende gedacht, so, das ist es dann. Also für mich war das halt so eine große Ernüchterung nach diesem von euch ja allen und von mir ja auch wirklich gewertschätzten atmosphärischen Aufbau, dass das wirklich also eine ganz krude, ekelhafte, fiese Stimmung war. Ich meine, die Hauptfigur wohnt in so einer Waldhütte, wo du denkst, ey, da würde ich doch im Leben nicht wohnen. Also
es ist alles so einfach, gedrängt und so dunkel und düster.
Oh, und dann gehst du doch nicht, also dann hörst du Klopfgeräusche und gehst alleine raus mit ohne Waffe, ich weiß es gar nicht mehr. Und du denkst so,
aber
oh,
du lässt die Tür hinter dir offen. Was ist los mit dir?
Ja, genau, komm doch rein, lass doch den Brief da, den du mir hinlegen willst. Und das ist halt so, ich muss noch mal einmal reingrätschen oder noch mal was aufnehmen mit dem Schnitt. Ich fand gerade bei diesen auch von dir, Schlogger, erzählten, ich habe nicht hingeguckt, weil man es ja dann doch sieht. Ich fand halt manchmal dieses, ich mag ja auch dieses Nicht-Zeigen, also dieses Andeuten. Und ich finde dann, dass Oz Perkins dann schon manchmal so diesen Spagat versucht zu schaffen aus, ich möchte eigentlich nur andeuten, ja, aber ich gehe doch mal auf Nummer sicher, ich zeige halt doch so ein bisschen was. Also gerade so, es gibt ja in Rückblenden so Kills von die wirklich auch, also ich fand die sehr gruselig, weil du halt nicht weißt, das ist jetzt warum
böse einfach.
Ja, warum wird der Vater zur axtschwingenden Monstermörder?
Genau, das haben wir ja gar nicht erklärt. Man kann hier kurz sagen, der Mörder bringt nämlich um. Man weiß nicht, also da geht's immer um Familien mit einem Kind, und der Vater dreht irgendwann durch und bringt seine Familie um. Und man hat keine Anzeichen, dass irgendjemand von
erweitert das Selbstmord.
Und dann beginnt der Selbstmord. Genau, begeht er Selbstmord. Und man hat aber keine Anzeichen, dass irgendjemand gewalttätig ins Haus eingedrungen ist, und findet auch keine Spuren von jemand anderem. Und das ist so das große Mysterium, wie das passieren kann. Und da ist am Ende, da ist eine übernatürliche Auflösung dabei. Also es gibt keine realistische Auflösung, sondern das ist übernatürlich. Das muss man dann einfach schlucken. Da tauchen dann so Puppen auf, die irgendwie die Gehirne der Väter irgendwie kontrollieren. Und auch die, wir sind ja voll im Spoilerbereich, ne?
Absolut.
Und es befindet sich ja dann auch, ja, klar, die Mutter ist dann noch mit beteiligt, weil sie als Nonne verkleidet Puppen, die Longlegs eben baut, diese Puppen in die Häuser reinbringt. Und es stellt sich dann eben auch heraus, dass auch Lihaka auch so eine Puppe von sich hat. Also sie auch kontrolliert wurde, was sie auch dazu gebracht hat, dass sie vergisst, dass Longlegs seit Jahren schon bei ihnen im Keller wohnt. Man hat nämlich am Anfang dieser Film, dieser 8mm-Film, zeigt uns nämlich eigentlich, wie Longlegs Lihaka kennenlernt und dann auch die Mutter. Und die Mutter nämlich erpresst und sagt, hier, wenn ich deine Tochter nicht umbringen will, soll, dann musst du mir jetzt bei allen Morden helfen. Und das ist so die große Story drumherum. Aber jetzt mache ich genau das, was der Film zu viel macht, was ich, Timo, was du gesagt hast, dir auch genauso ja. sehe. Es gibt am Ende so ein, du hast vorhin auserklären gesagt, und es gibt so einen Monolog ja. von der Mutter, und der ist so schrecklich, weil der alles übererklärt, was der Film dir danach alleine gezeigt hätte. Und es fühlt sich so an, als hätten sie den Film im Testpublikum gezeigt und das Testpublikum hat gesagt, hä, check ich nicht. Und dann mussten sie für dieses Publikum noch dieses Erklärmonolog reinschnipseln, der sich irgendwie anfühlt, als würde er nicht ganz zum Film gehören. Da haben du und ich, Timo, ja schon drüber geredet, aber Max, ist dir dieser Monolog dann nicht irgendwie als negativ aufgefallen?
Also tatsächlich, mir ist es nicht negativ aufgefallen, also kann es mich nicht so gestört haben. Ich habe eher das Problem, dass ich unglaublich spät erst kapiert habe, und das muss wahrscheinlich tatsächlich nach dem Monolog noch gewesen sein, dass es da ja so eine übernatürliche Komponente in dem Film gibt, die mehr oder weniger das Verhalten der Väter steuert. Also praktisch diese Puppen. Und ich war immer noch auf meiner Fahrt, ja, in diesem Film passiert nichts Übernatürliches, das wird sich alles dann irgendwie aufklären, auf keine Ahnung, irgendwie klassische Weise. Und nee, dass da tatsächlich dann jetzt am Ende so diese Komponente mir, ich muss sagen, vielleicht hat es mich aber auch nicht so gestört, weil ab dem Zeitpunkt, als die Mutter in den auf die Bühne trat, die ich übrigens auch super gespielt fand, bekam für mich der Film dann auch so leichte Carrie-Vibes. Und das fand ich dann schon irgendwie sehr, sehr, ja, sehr spannend, weil ich, keine Ahnung, ich mag das. Ich hätte es jetzt schlimmer gefunden, wenn der Dialog, den sie da irgendwie rauslässt, wenn der, also der muss der halbwegs vernünftig geschrieben gewesen sein, weil er mir eben nicht negativ auffiel. Ob der jetzt zu viel erklärt hat, weiß nicht, für mich wahrscheinlich nicht.
Für mich war das schon dieser genre-typische Moment, wo eine Figur hinkommt und jetzt dir quasi irgendwelche Mechanismen erklären, wie das jetzt abläuft. Und da war es für mich so, sie erklärt nicht nur die Mechanismen, sondern sie erklärt einfach alles. Also sie sagt, so läuft der Hase, deswegen ist das so passiert. Und ich tat mir einfach wahnsinnig schwer damit, dass Lee quasi davon nichts mehr wusste und dafür auch dann eine Puppe oder ein Mannequin.
Ja, das habe ich mit dem Übernatürlichen akzeptiert.
Diese Frage wollte ich ja eigentlich eh stellen, weil ich nicht so wirklich weiß, inwiefern ich das vielleicht beim Film versäumt habe. Aber Lee hat nichts mitbekommen von dem Ganzen, weil sie da während der ganzen Jahre irgendwie in so einer Art Delirium war oder was?
Soll ich es böse sagen, weil das Drehbuch das so wollte, dass sie das
ja, nicht nee, dann sag ich's, nicht böse, weil durch diese Puppen werden ja Psychen kontrolliert werden. Und das sagt er auch im Film, wird irgendwann mal gesagt, die Puppe hat kontrolliert, woran du dich erinnern kannst.
Das ist das Gehirn und hör dir das an und
genau, also Longlegs konnte durch die Puppe beeinflussen, an was sich Lee erinnert und an was nicht. Das wird schon mal so oder halbwegs so direkt auch gesagt im Film.
Ich glaube, der Ton, der da abgespielt wird, als der Arzt da diese oder der Pathologe das Ultraschallgerät über diesem komischen Bleigehirn drüber fährt. Ich glaube, der Ton ist in dem Film durchgehend immer wieder zu hören. Ganz leise
okay, das
gewesen.
Das ist ja auch geil, ein bisschen. Also wir wurden auch manipuliert. Wir haben uns an die Hälfte nicht erinnert vom Film.
Also was wir definitiv hatten, das ist, dass zu Beginn so eine ganz aber ich glaube, das ist derzeit bei vielen Filmen auch Usus, dass du so ganz tieffrequente Töne benutzt.
Mhm. Ja, dieses Brummen, ne?
Die du mehr oder weniger sehr unterschwellig, genau. Und das war dann in dem Fall so ein ganz, für mich klingt das immer maschinell. Mhm. Ich weiß nicht, als würdest du den Mikrofon einfach an Fließband halten und das runterpitchen. So in etwa, so ein Geräusch war die ganze Zeit in diesem Film immer wiederkehrend.
Ja, das hat ja auch zu dieser Atmosphäre gepasst, so ein Anschwellen irgendwie vielleicht. Mhm. Genau.
Ja,
aber das ist sowas Übernatürliches, was man dann halt einfach annehmen muss. Mhm. Und ich, klar, je größer der Hype ist, umso geiler muss auch das Ende sein. Und Enden sind immer scheiße schwer zu schreiben.
Super, ja, absolut.
Es waren aber dann diese, wo ich meinte, ich habe dann angefangen, hier auf Logik zu überlegen. Du, Timo, meintest, ja, warum erinnert sie sich nicht daran? Das wurde meiner Ansicht nach, ich habe es einfach angenommen. Für mich war das okay, die Erklärung. Mhm. Aber es wird ja ein großes Thema zum Beispiel, dass alle Kinder am 12. Geburtstag haben. Mhm. Oder so.
Und da sind nicht, wir jetzt bei meiner großen Frage. Habt ihr das kapiert mit diesem Zusammenhang der Geburtstage? Und weil eigentlich im Film, es ist ja auch diese Website, die da dazu geschalten wurde, diese Werbeartikel, die in Seattle in die Zeitungen kamen, diese Fake-Werbeartikel, alle immer von den Birthday Murders irgendwie gesprochen haben.
Also soweit ich das verstanden habe, sie schreibt sich ja dann, er hat ja über mehrere Jahre gemordet, über 12 oder so, ich weiß es nicht, über Jahrzehnte lang. Und dann schreibt sie sich ja die Jahre und die Monate auf und kreuzt an, in welchem Monat jemand umgebracht wurde und das ergibt dann so eine Raute. Mhm. Und daraus findet sie heraus, welcher Geburtstag noch fehlt und kann sich daraus irgendwas ableiten und findet eben raus, dass sie selber auch irgendwas damit zu tun hat. Keine Ahnung. Und dann ist irgendwie auch noch, es wird ja gesagt, ihre Mutter ist the seventh girl oder so. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, dafür müsste ich den Film auch noch mal gucken, was die Mutter jetzt, warum ist sie die siebte von irgendwas? Aber was mich total stört, wenn du doch weißt, es geht um Geburtstage, da war erstens total klar, okay, Lee Harker hat auch an diesem Tag Geburtstag, weil das braucht diese Story dann.
Mhm.
Und zweitens, es wird am Ende wichtig, dass die Tochter vom Polizeichef einen Geburtstag feiert und eben auch Opfer ist. Ja gut, wenn du weißt, es geht um Geburtstage, dann klärst du doch direkt ab, ob deine Tochter nicht auch an diesem Geburtstag hat. Und das wird halt nicht gemacht und das hat mich total genervt, weil das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da nitpicky bin,
nö,
aber das war irgendwie so.
Ja, du meinst jetzt an der Stelle vom Polizeichef?
Ja, wenn der Polizeichef erfährt, es geht um Geburtstage, die haben alle am 12. Geburtstag, dann denkst du doch als erstes, ja scheiße, meine Tochter hat auch am 12. Geburtstag, oder nicht?
Ja, sehe ich auch so.
Ja, so habe ich es nicht verstanden eben, deswegen, ich habe diese Geburtstagsscheiße einfach nicht so wirklich kapiert, also beziehungsweise ich habe sie schon kapiert, weil ich wusste, dass praktisch aus den Daten sich dieses satanistische Raute mit dem 666 irgendwie dann ergibt und bla bla bla. Das sind so Dinge, das sind für mich die Gimmicks, die da mit dabei sind, weißt du, das hätte für mich auch ohne funktioniert, wenn der die einfach umgebracht hätte, weil er keine Ahnung, weil ihm irgendein Furz quer steht, dann geht es für mich auch klar.
Genau, aber, also für dich ist die Atmosphäre wichtig und das Setting so ein bisschen dann.
In erster Linie die Atmosphäre, ja, und wie es halt dann rübergebracht wird. Und natürlich, wenn ist natürlich ein Zuckerl oder eine Kirsche auf eine Sahne-Dingsbums, wenn es dann noch was gibt, was dann auch irgendwie funktioniert. Und ich habe ja ein bisschen auf die von mir längst erwarteten 9 Kreise der Hölle gewartet, welche nicht kamen. Gut, ist ja wurscht. Aber das ist dann eher so ein Grund, mir den dann auch ein zweites, drittes Mal anzuschauen und dann irgendwann nochmal beim sechsten Mal zu kapieren, was ich da überhaupt angucke. Weil ich mein, so ein Film, der mir dann auch beim mehrmaligen Gucken immer wieder was Neues bietet, ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste.
Ja, und das glaube ich, dass es auch einen Mehrwert in der Film bringt.
Wir hoffen
es. Sehe aber und teile auch die Kritik, die Timo, die du angebracht hast.
Und ich hoffe das ja. Ne? Also
wir hören uns in einem Jahr wieder, wenn ich dann ranten werde.
Ich glaube auch, dass Oz Perkins das sehr wohl komponiert hat, deswegen ihr habt es mir jetzt in den letzten gut 50 Minuten lecker gemacht, den nochmal zu gucken. Und ich werde das definitiv tun. Ich weiß nicht, ob ich nochmal diese angespannte Atmosphäre ertragen kann. Alleine ohne Schlogger, die mir die Hände hält. Egal.
Die neben dir zuckt und schreit und wegguckt.
Die mir so auch sowas sagt wie, Timo, du darfst auch weggucken. und die Ohren zu halten.
Du darfst auch weinen, es ist okay. Gefühle sind okay.
Ja, Gefühle sind okay. Gefühle sind deine Freunde. Wo war ich? Naja, ich fand die ganze Mutternummer halt auch so ein bisschen Oz Perkins, ne? Der wird ja schon auch wissen, ja, mein Vater hat halt in Psycho mitgespielt und
oh
das
Gott, jetzt habe ich noch gar nicht.
Könnte ich ja mal rauszimmern, weil diese Mutterfigur mit allem, bei allem schuldigen Respekt, die ist halt auch schon so wirklich komponiert, ne? Das ist ja keine, das ist ja kein Charakter, sondern das ist halt wirklich so ein Drehbuchvehikel und das mochte ich nicht so gern.
Die religiöse Mutter. Die telefonieren
da und dann sagen die sowas wie, ach, die haben dich jetzt auf was Wichtiges angesetzt. Ja, gut, ja, schön. Ja, du hast ja bald Geburtstag. Ja, ich komme aber nicht. Ja, okay. Du denkst so, ja, das sind so Alltagssabbeleien und gleichzeitig durch die Atmosphäre die ganze Zeit das Gefühl, dass da irgendwas hintersteckt. Naja, egal.
Egal, genau. Wir wollen unter einer Stunde bleiben, weil, keine Ahnung, will ich jetzt einfach so, habe ich jetzt gerade beschlossen. Deswegen frage ich euch kurz, habt ihr noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles geredet. Und
du verbietest es mir gerade inoffiziell.
Genau, ich verbiete es dir, vor allem dir, Max, weil wenn du anfängst, dann wird es hier auf jeden Fall länger als die Stunde.
Und man weiß auch nie, wann er aufhört, weil er dann so eine schöpferische Pause macht und dann nochmal 2 Minuten redet.
Ihr kennt mich viel zu gut.
Ja, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr beide hier dabei wart. Dass es hier diese zwei Seiten
ja, weil wenn du allein mit dir gesprochen hättest, das wäre ziemlich scheiße geworden. Ja,
ich allein, genau. Dann hätte ich einmal für die Seite und einmal für die. Egal. Hier, danke an euch beide, dass wir diesen Film zusammen besprochen haben und dass wir ihn gesehen haben und für eure Inputs von beiden Seiten. Ich hänge jetzt den Werbeblock dran. Wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, dann seid ihr große Fans und wisst, wo ihr alles von uns findet. Falls ihr noch nicht wisst, wo ihr alles von uns findet, überall, wo es Likes gibt, Telestammtisch oder auf der Website tele-stammtisch.de. Da findet ihr auch alle Besprechungen. Findet aber auch einen Link zu unserem fast nicht mehr so ganz neuen, aber doch noch irgendwie neuen Discord-Server. Da könnt ihr uns direkt Feedback zu dieser Folge geben oder mit uns über den Film rätseln. Was soll er denn bedeuten? Oder was haben wir ganz anders verstanden? Das war hier der Werbeblock. Ich bin Schlogger. Danke, dass ihr zugehört habt und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Tschüss, Kuckuck, Kuckuck.
Mach dann jetzt aus, ne?